Hier ist das erste deutsche Fernsehen mit der Tagesschau. Heute im Studio Jens Riewer.
Guten Abend, meine Damen und Herren. Ich begrüße Sie zur Tagesschau. Nach dem Bruch der Ampelkoalition hat die Aufarbeitung begonnen. FDP-Chef Lindner räumte im Bericht aus Berlin Fehler ein. Er sagte, er hätte als Finanzminister darauf bestehen sollen, dass nach dem Haushaltsurteil des Bundesverfassungsgerichts der Koalitionsvertrag neu verhandelt wird. Karlsruhe hatte verboten, 60 Milliarden Euro nicht ausgeschöpfter Kredite aus der Corona-Zeit für andere Zwecke zu verwenden. Danach gab es in der Koalition immer wieder Streit über den Haushalt.
FDP-Chef Christian Lindner, 4 Tage nach seinem Rauswurf als Bundesfinanzminister. Im Bericht aus Berlin in der ARD ist Lindner schon im Wahlkampfmodus. Der Ampelregierung trauert er nicht nach.
Viele Menschen fühlen sich vielleicht genauso wie ich im Ergebnis befreit, dass die Ampel zu Ende gekommen ist, weil es nämlich eine Regierung ist, die für unser Land nichts mehr bewirkt hat, die sich selbst blockiert hat.
Auch in Braunschweig ist schon Wahlkampf. Die CDU hat einen Stand eingerichtet. Sie hätte die Neuwahlen am liebsten schon im Januar, auch wenn dadurch der Wahlkampf in die Weihnachtszeit rutschen würde. Bedenken an diesem möglichen Wahltermin teilt Hessens CDU-Ministerpräsident Rhein nicht.
Der Bundeskanzler muss jetzt den Weg freimachen und es muss in Deutschland schon möglich sein, innerhalb von 60 Tagen eine Bundestagswahl durchzuführen. Wir sind doch keine Bananenrepublik.
Doch der Berliner Wahlleiter, selbst SPD-Mitglied, hat Bedenken. Wahlhelfer finden, Briefwahlen organisieren, das brauche Zeit.
Es wäre, glaube ich, für eine neue Bundesregierung doch ein erhebliches Problem, wenn sie sich als erstes mit Wahlpannen auseinandersetzen müsste oder wir sogar in eine Diskussion um eine mögliche Wiederholungswahl der Bundestagswahl hier in Deutschland beschäftigen müssen.
Die SPD-Führung drückt weiter auf die Bremse, was einen schnellen Neuwahltermin angeht.
Demokratie braucht auch ein bisschen Zeit und braucht auch Raum dann am Ende, dass überhaupt die Menschen sich damit auseinandersetzen können. Aber vor allem muss es organisiert werden. Und da sind wir als SPD absolut bereit, drüber zu reden.
Kommende Woche wollen die Fraktionen im Bundestag nach einer Lösung suchen. Im Deutschen Bundestag will Bundeskanzler Scholz an diesem Mittwoch eine Regierungserklärung zum Aus seiner Ampelkoalition abgeben. Die Opposition findet, das sei der richtige Zeitpunkt für Scholz, auch gleich die Vertrauensfrage zu stellen. Es könnte eine entscheidende Woche werden, auf dem Weg zu Neuwahlen.
Wie geht es weiter nach dem Aus der Ampelkoalition und wann gibt es Neuwahlen? Um 21.45 Uhr stellt sich Kanzler Scholz den Fragen von Karin Mioska. Die Linkspartei zieht mit einem Duo an der Spitze in die Bundestagswahl. Auf einer Pressekonferenz stellten sich die Bundestagsabgeordnete Heidi Reichinek und der Co-Parteichef Jan van Aken vor. Aufgestellt wurden die beiden vom Bundesvorstand gemeinsam mit den Landesvorsitzenden und der Bundestagsgruppe. Den Status als Fraktion hatte die Linke verloren, als einige Abgeordnete zum Bündnis Sarah Wagenknecht wechselten. Die Vereinten Nationen haben erneut vor einer Hungersnot im Gazastreifen gewarnt. Vor allem im Norden seien die Zustände katastrophal, so die UN-Experten. Israel setzte seine Angriffe auf die Region fort. Im Visier hatte es, nach eigenen Angaben, Terroristen und deren Einrichtungen. Laut palästinensischen Berichten wurden bei dem Beschuss eines Flüchtlingsviertels mindestens 30 Menschen getötet, unter ihnen auch Kinder.
Jabalia im Norden des Gazastreifens. Mit bloßen Händen suchen sie nach Verschütteten in den Trümmern dieses Hauses, zerstört in der vergangenen Nacht durch einen israelischen Luftangriff. Mehr als 50 Menschen waren dort, ganze Familien, Kinder, allesamt Vertriebene. Sie hatten sich hier bei Verwandten in Sicherheit gebracht. Das Haus wurde angegriffen, als sie alle drinnen waren. Hier fehlt es an medizinischer Hilfe. Hilfsgüter und Nahrungsmittel kommen kaum noch an. Seit Wochen hat das israelische Militär den Norden des Gazastreifens weitgehend abgeriegelt. Die Vereinten Nationen warnen vor einer Hungersnot. Es müsse sofort gehandelt werden. Dieses Handeln wird von allen verlangt, die an dem Konflikt beteiligt sind oder Einfluss darauf haben, um diese katastrophale Situation abzuwenden. Bei einem Besuch in Jabalia bekräftigt der israelische Generalstabschef, die Angriffe gelten den Terroristen der Hamas. Man werde im Kampf gegen sie nicht nachlassen. Auch um die noch etwa 100 Geiseln zurückzuholen, die von der Hamas im Gazastreifen festgehalten werden. In Tel Aviv protestieren gestern Tausende für einen Geiseldeal und eine Waffenruhe, werfen Premierminister Netanyahu erneut vor, den Krieg in die Länge zu ziehen. Vor wenigen Tagen hat Netanyahu seinen Verteidigungsminister entlassen, weil der die Kriegsführung kritisiert und Kompromisse gefordert hatte, um die Geiseln zurückzuholen. Und die Hamas hat noch einmal klargemacht, dass sie Geiseln erst dann freilassen werde, wenn sich Israel komplett aus dem Gazastreifen zurückzieht. Eine Waffenruhe dort scheint weiter entfernt denn je.
Donald Trump hat seinen Sieg bei der US-Präsidentschaftswahl noch weiter ausgebaut. Auch im Bundesstaat Arizona liegt er nach ersten Ergebnissen vorn. Damit hat Trump alle 7 der besonders umkämpften Swing States gewonnen. Alle Wahlmännerstimmen sind nun vergeben. Der Republikaner kommt auf 312 Stimmen, die demokratische Bewerberin Vizepräsidentin Harris auf 226. Morgen beginnt in der aserbaidschanischen Hauptstadt Baku die UN-Klimakonferenz. Im Mittelpunkt der 2-wöchigen Veranstaltung steht die Frage, wie kann den Entwicklungsländern bei der Finanzierung von Klimaanpassungsmaßnahmen geholfen werden? Experten schätzen den Bedarf auf rund 1 Billion Dollar jährlich. Die Bundesregierung erwartet harte Verhandlungen. Zudem wird die Konferenz überschattet vom Wahlsieg Trumps und dem angekündigten Kurswechsel der USA in der Klimapolitik.
Das Olympiastadion von Baku ist bereit. Von morgen an sollen hier neue Wege gesucht werden, um den Klimawandel zu begrenzen. Die politische Lage ist schwierig. Weltweit lenken Konflikte die Aufmerksamkeit weg vom globalen Klimaproblem. Dass die USA mit Donald Trump künftig einen Präsidenten haben, der gar aus Klimaabkommen aussteigen will, macht es nicht einfacher. Umweltschutzorganisationen setzen dennoch Hoffnungen in die Konferenz.
Die Weltgemeinschaft muss ein starkes Signal geben, dass dieser Prozess sich sogar jetzt beschleunigen wird nach den US-Wahlen, denn das ist, was notwendig ist. Und zum Zweiten, damit das Substanz hat, brauchen wir ein starkes neues Finanzziel.
Das heißt, mehr Geld, um den Klimawandel zu bekämpfen, Klimaveränderungen vorzubeugen, aber auch um massive Klimaschäden zu beseitigen. Geld, das ärmere Länder nicht aufbringen können. Zuletzt zahlten Industrieländer dafür 100 Milliarden Dollar jährlich in einen Fonds ein. Nötig ist nach Ansicht von Experten vom kommenden Jahr an mindestens das 10-fache. Wir brauchen einen viel anspruchsvolleren Ansatz in Billionenhöhe, um mit dem Zusammenbruch des Klimas fertig zu werden, wie wir ihn im globalen Süden erleben.
Ob die Konferenz ein Erfolg wird, wird auch davon abhängen, wie Aserbaidschan als Gastgeber auftritt. Das Land hatte schon im Vorfeld klargemacht, dass es seine Gas- und Ölproduktion ausweiten will. Umweltschützer befürchten deshalb, dass Aserbaidschan womöglich nur sein Image aufbessern will.
Die Auswirkungen des Klimawandels sind in diesem Jahr besonders stark zu spüren, wie hier vor 2 Wochen in Valencia. Dauerregen, Hochwasser und Überschwemmungen treten in einer bislang ungekannten Intensität und Häufigkeit auf. Und da die Erderwärmung weiter zunimmt, wird sich dieser Trend wohl fortsetzen. Forscher arbeiten deshalb daran, den Hochwasserschutz zu verbessern.
Mit Hilfe dieser Schleuse wollen sie herausfinden, wie viel Schaden eine Wasserwelle anrichten kann. Hier an der Universität Aachen forschen sie schon lange am Hochwasserschutz. Holger Schüttrumpf leitet das Projekt.
Es gibt nicht den einen Hochwasserschutz, sondern wir müssen in der Tat berücksichtigen, wo sind wir eigentlich? Sind wir im norddeutschen Flachland? Sind wir im Mittelgebirge? Sind wir an den großen Flüssen oder an den kleinen Flüssen? Und es gibt nicht das Hochwasserkonzept für alle Gebiete.
Vor allem dieses Jahr hat gezeigt, es gibt Schwachstellen. Im Winter waren es die Deiche in Norddeutschland. Im Sommer Brücken und Flussufer in Süd- und Ostdeutschland, die nicht standhielten. 2024 wird als eines der verheerendsten Hochwasserjahre in Europa in die Geschichte eingehen. Mehrere Zehntausende Menschen mussten evakuiert werden, Hunderte starben. Ein Grund: erhitzte Meere rund um Europa.
Gerade beim Starkregen ist es so, dass diese eigentlich einer relativ einfachen Formel folgen. Und zwar werden diese ungefähr pro Grad Erwärmung um 7% stärker.
Das führt dazu,
dass diese Ereignisse durch den menschgemachten Klimawandel jetzt circa schon so etwas wie 10-15% intensiver geworden sind.
Das Aachener Forscherteam will daher Lösungen finden für stabile Deiche, für besseren Hochwasserschutz und...
Wir brauchen Brücken, die nicht das Hochwasserereignis verstärken, die aber auch standsicher bleiben im Fall von extremen Hochwasserereignissen.
Mit dem Bau solcher Brücken hat man beispielsweise nach der Flutkatastrophe im Ahrtal 2021 begonnen.
Es waren Szenen in Amsterdam am Donnerstagabend, die schlimme Erinnerungen weckten. Nach einem Fußballspiel von Ajax Amsterdam gegen Maccabi Tel Aviv hatte es gezielte Angriffe auf israelische Fußballfans gegeben. Die antisemitischen Ausschreitungen sorgten weltweit für Empörung. So kurz vor dem 9. November, dem Gedenktag für die Opfer der Pogrome gegen Juden in Deutschland 1938.
Samstagabend im niederländischen Utrecht. Sie gedenken der Opfer der Pogrome gegen Juden in Deutschland 1938 und das wenige Tage nach der Gewalt gegen Israelis in Amsterdam. Nie wieder. Aber wenn Sie sich jetzt umschauen, besonders nach den Ereignissen der vergangenen Tage, kann man das nie wieder doch gar nicht mehr wahrmachen.
Ja, das können wir eigentlich nie mehr wahrmachen.
Am Nachmittag in Amsterdam gehen pro-palästinensische Demonstranten auf die Straße. Es kommt auch zu Festnahmen. Viele sind mittlerweile wieder frei. Ein Gericht hatte zuvor das Demo-Verbot in der Stadt noch einmal bestätigt. Unterdessen geht die Aufarbeitung der Gewalt rund um das Europa-League-Spiel am Donnerstag weiter. Eine vollständige Untersuchung wird in den Niederlanden stattfinden zur Frage, ob wir als niederländische Behörden richtig gehandelt haben. Von einer Hetzjagd gezielt auf Anhänger des israelischen Clubs Maccabi Tel Aviv berichteten Augenzeugen weltweit Entsetzen. Diskutiert wird auch über das Verhalten von Maccabi-Fans. Sie hätten arabischstämmige Menschen mit Schmähgesängen beleidigt, so die Polizei. Videos wie dieses zeigen auch aggressives Verhalten und Gewalt von Maccabi-Fans. Die Behörden bestätigen das, sagen aber auch, es kann Einfluss gehabt haben auf die Atmosphäre in der Stadt, ist aber keinerlei Entschuldigung für das, was in der Nacht passiert ist. Gewalt, Antisemitismus, Vorwürfe vor den Behörden in den Niederlanden, liegt noch viel Ermittlungsarbeit.
Und wir kommen zum Sport. In der Fußball-Bundesliga hat Frankfurt am Abend mit 3:2 in Stuttgart gewonnen. Keine Tore gab es dagegen in der Nachmittagspartie zwischen Augsburg und Hoffenheim.
Hoffenheims Coach Pellegrino Matarazzo hadert mit der wochenlangen Diskussion um seine Person. Ein Befreiungsschlag in Augsburg wäre Balsam für seine Trainerseele. Aber zunächst dominiert der Gastgeber in einem schwachen Spiel. Alexis Claude Maurice scheitert am starken Oliver Baumann im Tor der Gäste. Nach der Pause sieht FCA-Trainer Jes Torup ein weiterhin schwaches Spiel beider Teams. Der eingewechselte Augsburger Steve Mounier mit einem gefährlichen Fernschuss. Aber wieder kann Oliver Baumann Schlimmeres aus Sicht der Hoffenheimer verhindern. Der Torwart ist der beste Spieler seines Teams und bügelt fleißig die Fehler seiner Vorderleute aus. Essende und Kümür kommen nicht am Gästetorwart vorbei. Hoffenheim fällt offensiv wenig ein. Haris Tabakovic mit der größten Gelegenheit für den Tabellen-15. 10 Minuten vor Schluss. Es bleibt beim 0:0 unentschieden. Ein eher trostloser Nachmittagskick für alle Beteiligten.
Die Tabelle: München auf Platz 1, 5 Punkte dahinter Leipzig. Es folgen Frankfurt und Leverkusen. Freiburg ist Fünfter. In der Abstiegszone St. Pauli, Kiel und Schlusslicht Bochum. Sie gilt als die härteste Einhandsegelregatta der Welt, die Vendée Globe. Alle 4 Jahre wird diese Weltumsegelung ausgetragen. Start und Ziel ist Les Sables d'Olonne an der französischen Atlantikküste. Von dort aus geht es nach Süden und dann einmal um den Globus. Rund um die Antarktis liegt eine Sperrzone. Dort ist es wegen Treibeis und starker Stürme zu gefährlich. An der Regatta nehmen 40 Boote aus 11 Nationen teil. Mit dabei ist der Hamburger Boris Herrmann.
Ein letztes Mal winken. Ein letztes Mal feiern lassen, das Gefühl mit an Bord nehmen.
Jetzt ist es natürlich toll, dass man noch die Stimmung und die Vibes aufnehmen kann, des Supports und der Teil, der mentalen Teilnahme der Leute, die jetzt unten am Boot warten.
Zum zweiten Mal nimmt Boris Herrmann an der Vendée Globe teil. Der Abschiedsschmerz bei der Familie aber bleibt. Der Ehemann nimmt es gelassen.
So lange ist es jetzt auch nicht. Ich sag mir immer, ich bin ja bald wieder da.
In etwa 80 Tagen alleine um die Welt. Gefeiert von rund 350.000 Segelfans im französischen Les Sables d'Olonne. Mit seiner Rennjacht, der Malizia Sea Explorer, zählt Herrmann zum Favoritenkreis. Erwischt um Punkt 13.02 Uhr den perfekten Start und fährt vorne weg. Insgesamt 40 Boote sind am Start, darunter auch das der Deutsch-Französin Isabel Joschke, eine von 6 Frauen. Schwache Winde zum Start strapazieren frühzeitig die Nerven. Laut Wetterprognosen soll sich daran in den nächsten Stunden kaum etwas ändern. Ein Marathon, der dann Ende Januar wieder hier endet, an der französischen Atlantikküste.
Zweiter Weltkrieg, deutsch-deutsche Trennung, Wende und Wiedervereinigung, das sind die beherrschenden Themen im Werk von Jürgen Becker. Wie sein Sohn mitteilte, starb der Schriftsteller am Donnerstag im Alter von 92 Jahren in seiner Geburtsstadt Köln. Becker erhielt zahlreiche Ehrungen, 2014 mit dem Georg-Büchner-Preis die wichtigste deutsche Literaturauszeichnung. Becker schrieb vor allem Gedichte, aber auch Prosa und viele Hörspiele. Er arbeitete für Verlage und den öffentlich-rechtlichen Rundfunk. Und nun die Wettervorhersage für morgen Montag, den 11. November.
Zum Start in die neue Woche sorgt ein Tief von der Nordsee für wechselhaftes Wetter. Heute Nacht ist es überwiegend bedeckt und in der Früh breitet sich von Nordwesten Regen aus. An der Nordsee gibt's morgen stürmische Böen und im Nordwesten können einzelne Gewitter dabei sein. Richtung Süden und Osten weiterhin ruhiges, meist trübes, vor allem in den Hochlagen teilweise sonniges Wetter, aber später kommt der Regen auch im Osten und Süden an. An der Nordsee heute Nacht nahe 10 Grad, im südöstlichen Bergland leichter Frost. Am Tag im Dauergrau wieder nur niedrige einstellige Werte, im Westen bei etwas Sonnenschein knapp über 10 Grad. Dienstag Wolken oder zäher Nebel und stellenweise nass, regional auch Sonnenschein. Mittwoch sind in den Hochlagen ein paar Schneeflocken möglich, sonst erwartet uns in den folgenden Tagen ähnliches Wetter.
Um 22.45 Uhr fragen wir in den Tagesthemen mit Helge Fuest, was ein Ausstieg der USA aus den weltweiten Klimaschutzprogrammen bedeuten würde. Und wir schauen auf das andauernde Pokern um den Termin für Neuwahlen. Ich wünsche Ihnen noch einen angenehmen Abend.